Michael Lewis, Aus der Welt, Grenzen der Entscheidung oder eine Freundschaft, die unsere Welt verändert hat. Ich verlasse mich einfach auf mein Bauchgefühl. Gerne halten wir es so, bei kleinen, aber auch bei wichtigen Entscheidungen. Wir ersparen uns langes Abwägen und glauben, dass es vielleicht sogar das Beste ist, der spontanen Eingebung oder dem ersten Gedanken zu folgen. Doch leider liegen wir mit diesem spontanen Gefühl oft ebenso daneben wie mit seiner Verortung im Bauch. Die beiden israelischen Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky haben im Laufe ihres langen Schaffens untersucht, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie sie dabei immer wieder die gleichen Fehler begehen. In den Blinks zu Aus der Welt erfährst du, welchen Trugschlüssen wir bei der Entscheidungsfindung regelmäßig aufsitzen und warum du dein Bauchgefühl öfters mal in Frage stellen solltest. Blink Nummer 1. Das menschliche Einschätzungsvermögen ist enorm fehleranfällig. Als Robert Morey 2006 Sportdirektor der Baseballmannschaft Boston Red Sox wurde, fiel ihm auf, wie häufig Talentscouts mit ihren Voraussagen daneben lagen. Er fragte sich, wie das geschehen konnte und schaute genauer hin. Schließlich erkannte Morey den Fehler der Scouts. Die meisten fällten ihr Urteil über ein Nachwuchstalent bereits in den ersten Momenten der Beobachtung. Danach nahmen sie alles Weitere unter dem Vorzeichen dieses ersten Gefühls wahr. Weil sie mit einer bestimmten Erwartungshaltung auf den betreffenden Spieler schauten, sahen die Scouts meistens nur das, was ihr Gefühl bestätigte. Außerdem bemerkte der Sportdirektor, dass die Scouts dazu neigten, Anwärter, die erfolgreichen Baseballspielern ähnelten, positiver zu bewerten. Und sie bevorzugten Kandidaten, die ihnen selbst ähnlich waren, äußerlich, sozial oder dem Spielstil nach. Umgekehrt wurden Anwärter schlechter eingeschätzt, wenn sie nicht dem geläufigen Bild eines Baseballspielers entsprachen. Selbst umfangreiche Schulungen wirkten den Fehleinschätzungen der Scouts nicht entgegen. Deshalb stellte Morey das Auswahlverfahren für junge Spieler auf statistische Methoden um und führte die Red Sox so zu nie gekannten Erfolgen. Wie irrational Menschen mitunter denken, verdeutlicht auch ein Experiment, das eine Professorin an der Harvard Business School durchführte. Sie bat Studierende, die ersten zwei Ziffern ihrer Telefonnummer aufzuschreiben. Danach sollten sie schätzen, wie viele afrikanische Staaten Mitglied der Vereinten Nationen sind. Das verblüffende Ergebnis? Je höher die zuerst aufgeschriebene Zahl war, desto höher fiel im Schnitt auch die Schätzung der Mitgliedstaaten aus. Die Professorin klärte ihre Studierenden über diesen Zusammenhang auf und stellte ihnen anschließend eine weitere Aufgabe. Obwohl die Studierenden vorgewarnt waren, blieb es bei dieser Tendenz. Blink Nummer 2. Schon als junger Psychologe revolutionierte Daniel Kahneman wichtige Bereiche der israelischen Gesellschaft. 30 Jahre bevor in Boston die Suche nach Baseballtalenten umgekrempelt wurde, führte auch die israelische Armee Auswahlverfahren durch. Es herrschte die Überzeugung, dass es für Luftwaffe, Artillerie und Infanterie jeweils einen idealen Charaktertyp gebe. Der damals 21-jährige Armeepsychologe Daniel Kahneman erkannte bei einer Untersuchung, dass gute Soldaten aller Waffengattungen die gleichen Charaktereigenschaften zeigten. Anstatt die Auswahl der persönlichen Beurteilung seiner Mitarbeiter zu überlassen, führte Kahneman verschiedene statistische Verfahren ein, um Rekruten mit den gewünschten Eigenschaften wie Pflichtbewusstsein, Sozialkompetenz und Pünktlichkeit zu finden. Das reformierte Auswahlverfahren erhöhte die Schlagkraft der Armee enorm und kommt bis heute zur Anwendung. Der junge Psychologe beschäftigte sich außerdem mit den Erziehungsmethoden der Offiziere. Die meisten waren der Meinung, Kritik bringe ihre Soldaten besser voran als Lob. Kahneman kam der Ursache für diese Fehlannahme auf die Spur. Soldaten wurden für gute Leistungen gelobt. Rein statistisch ist es wahrscheinlich, dass einer herausragenden Leistung wieder eine durchschnittliche Leistung folgt, unabhängig vom Lob. Umgekehrt ist die Chance, dass einer durchschnittlichen Leistung eine bessere folgt, groß. Auch das hat nicht unbedingt etwas mit geübter Kritik zu tun, sondern ist statistisch bedingt. Kritik ist also keineswegs förderlicher als Lob. Auch diese Erkenntnisse wurden in der israelischen Armee erfolgreich angewandt. 1967 versuchte Kahneman herauszufinden, ob manche Menschen ihre Aufmerksamkeit besser auf mehrere Informationsquellen gleichzeitig richten können als andere. Er ließ Probanden Kopfhörer aufsetzen und beschallte jedes Ohr mit einem anderen Text. Dabei wurde erfasst, wie gut sich die Probanden wechselweise auf einen Text konzentrieren und den jeweils anderen ausblenden konnten. Kahneman fand heraus, dass diese Fähigkeit bei Piloten deutlich ausgeprägter ist als bei anderen Berufsgruppen. Bei Busfahrern erkannte er außerdem einen direkten Zusammenhang zwischen der untersuchten Fähigkeit und der Unfallwahrscheinlichkeit. Indem diese Erkenntnis etwa bei der Auswahl von Busfahrern berücksichtigt wurde, konnte die Unfallhäufigkeit im israelischen Straßenverkehr deutlich reduziert werden. Blink Nummer 3. Mit innovativen Methoden brachte Kahneman die Psychologie voran. Seine Erfolge brachten Daniel Kahneman in Israel bereits in jungen Jahren große Anerkennung ein. Dennoch zog es ihn an die großen US-amerikanischen Universitäten. Anfang der 60er Jahre nahm er in Massachusetts an einem Forschungsprojekt teil, das von einigen der renommiertesten psychoanalytischen Experten durchgeführt wurde. Die Wissenschaftler untersuchten besonders interessante Fälle psychischer Krankheiten. Sie trafen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und gemeinsame Patienten zu befragen. Da geschah etwas Schreckliches. Eine junge Frau, die seit Monaten untersucht wurde, beging am Abend vor einer Befragung Selbstmord. Keiner der Psychoanalytiker hatte die Gefahr eines Suizids erkannt. Kahneman war schockiert. Wenn nicht einmal die berühmtesten Psychoanalytiker in der Lage waren, im Rahmen einer derart intensiven Untersuchung die Gefahr eines Suizids einzuschätzen, was war diese Disziplin dann überhaupt wert? Der Israeli stellte sogar in Frage, ob die Ansätze seiner Kollegen wissenschaftlichen Anforderungen genügten und sie überhaupt eine Stellung an der Universität verdienten. Der junge Psychologe war von der Arbeit seiner psychoanalytischen Kollegen in den USA bitter enttäuscht und wandte sich von der klassischen Psychologie ab. Zurück in Israel entwickelte er neue und bahnbrechende Methoden. In den USA dominierte seinerzeit der Behaviorismus die Psychologie. Nicht die Tiefen der Psyche wurden untersucht, sondern das beobachtbare Verhalten. Durch Experimente mit Ratten und Elektroschocks sollten Erkenntnisse über Lernfähigkeit und die Wirkung von Belohnung und Strafe gewonnen werden. Kahneman dagegen bevorzugte den Ansatz der Gestaltpsychologie. Ihn beschäftigte die Frage, wie der Mensch auf Grundlage von Sinneseindrücken Sinn konstruiert und welche Fehler ihm dabei unterlaufen können. In seinen Studien setzte der Israeli nicht wie die Psychoanalytiker auf ausufernde Gespräche, sondern auf wissenschaftliche Methoden, pragmatische Fragestellungen und statistische Berechnungen. So legte er bereits in den ersten Jahren seiner Karriere den Grundstein für seine wichtigste Theorie, die Verhaltensökonomie, die ihm später sogar den Nobelpreis einbrachte. Trotz seines Erfolgs plagten Kahneman Zeit seines Lebens Unsicherheit und Selbstzweifel, ganz im Gegensatz zum zweiten Begründer der Verhaltensökonomie, den wir im nächsten Blink kennenlernen werden. Blink Nummer 4. Der junge Amos Tversky widerlegte viele anerkannte Theorien über die menschliche Psyche. Amos Tversky war im Gegensatz zu Kahneman selbstsicher, unabhängig und optimistisch. Von seinem Umfeld wurde er als Genie wahrgenommen. Der Psychologe Dick Nisket scherzte einst sogar, je schneller man im Gespräch mit Tversky merke, dass er intelligenter sei als man selbst, desto intelligenter sei man. Tversky wirkte zunächst auf theoretischer Ebene. So gewann er neue Erkenntnisse darüber, wie Menschen Vergleiche anstellen. Bislang galt die Annahme, Vergleiche seien transitiv. Wenn eine Person Kaffee mehr mag als Tee und Tee mehr als Kakao, muss sie zwingend Kaffee mehr mögen als Kakao. In Feldstudien erkannte Tversky, dass diese Annahme in der Realität keineswegs immer so zutrifft. Signifikant viele Menschen trafen intransitive Entscheidungen, also musste das etablierte Vergleichsmodell falsch sein. Tversky argumentierte, dass in komplexen, mehrdimensionalen Situationen eine rationale, streng transitive Entscheidung unmöglich ist, da die Eigenschaften der verglichenen Optionen relativ sind. Wenn Kaffee mit Tee verglichen wird, mag der Faktor Koffein eine größere Rolle spielen. Beim Vergleich von Tee und Kakao ist unter Umständen die Süße ausschlaggebend. Auch in der Forschung zu Ähnlichkeiten erkundete Tversky Neuland. So zeigte eine seiner Untersuchungen, dass einige Menschen der Aussage »Tel Aviv ist ein bisschen wie New York« zustimmten. Gleichzeitig aber die Aussage »New York ist ein bisschen wie Tel Aviv« verneinten. Wie war das möglich? Entgegen der vorherrschenden Meinung vertrat Tversky die Ansicht, Menschen hätten kein fixes und logisch begründetes mentales Koordinatensystem. Stattdessen sähen sie Ähnlichkeiten, wenn viele der Merkmale des einen Gegenstandes auch im anderen wiederzufinden seien. Wenn also von 10 mit Tel Aviv assoziierten Merkmalen 7 auch auf New York zutreffen, ist Tel Aviv New York ähnlich. Wenn von 50 Merkmalen, die New York zugeschrieben werden, aber nur 7 mit Tel Aviv übereinstimmen, wird keine besondere Ähnlichkeit festgestellt. Tverskys Erkenntnisse widerlegten viele anerkannte Theorien. Doch erst als Kahneman und Tversky zusammenfanden, begannen die Forschungsarbeiten, die sie berühmt machten. Blink Nummer 5. Menschen neigen dazu, die Aussagekraft von kleinen Stichproben zu überschätzen. 1969 begannen Kahneman und Tversky ihre Zusammenarbeit. Beide lehrten zu dem Zeitpunkt Psychologie an der Universität von Jerusalem. In ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung widmeten sie sich dem menschlichen Einschätzungsvermögen. Sie erkannten zunächst, dass Menschen dazu neigen, die Bedeutung von Stichproben zu überschätzen. Je größer eine Stichprobe ist, desto akkurater repräsentiert sie die Gesamtheit. Die menschliche Intuition schätzt die Aussagekraft von kleinen Stichproben jedoch viel zu groß ein. Auch der Spielerfehlschluss schließt an diese Art von Fehleinschätzungen an. Wenn von 10 Münzwürfen die ersten 4 den Ausgang Zahl haben, gehen viele von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus, als nächstes Kopf zu sehen. Sie nehmen an, dass Zahl und Kopf statistisch gesehen gleich oft erscheinen müssten und schätzen die Wahrscheinlichkeit von Kopf daher höher ein. Das ist natürlich Unsinn. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem einzelnen Wurf Kopf oder Zahl zu erhalten, bleibt bei jeweils 50%. Selbst Statistiker und Psychologen überschätzen die Aussagekraft kleiner Stichproben, wie Kahneman und Tversky durch Tests unter Beweis stellten. Menschen sind also von Natur aus keine guten Statistiker. Prominente Vertreter der Theorie der rationalen Entscheidung hatten dies zuvor behauptet. Sie glaubten, bewiesen zu haben, dass Menschen in ihrem Unterbewusstsein statistische Überlegungen anstellten. Dieses Menschenbild erhielt die Bezeichnung Homo economicus. Kahneman und Tversky belegten das Gegenteil. Die Intuition des Menschen neigt dazu, die Bedeutung kleiner Stichproben zu überschätzen. Auch Wissenschaftler sind davon nicht ausgenommen. Zeigt eine Stichprobe unerwartete Ergebnisse, suchen sie meist eine Erklärung, die die Abweichung rechtfertigt, anstatt die statistische Aussagekraft ihrer Stichprobengröße zu überprüfen. Kahneman und Tversky nannten dieses Prinzip ironisch das Gesetz der kleinen Zahl. Sie erkannten, dass dieses Gesetz zu eklatanten wissenschaftlichen Fehlschlüssen führt. Wenn Wissenschaftler die Aussagekraft kleiner Stichproben überschätzen, müssen ihre Ergebnisse in Frage gestellt werden. Blink Nummer 6. Menschen gleichen Beobachtungen stets mit ihren Erfahrungen ab. Nachdem Kahneman und Tversky die These des statistisch denkenden Menschen widerlegt hatten, entwarfen sie das Modell der subjektiven Wahrscheinlichkeit. Es basiert auf Heuristiken, also Faustregeln, an denen sich Menschen bei der Beurteilung von Sachverhalten orientieren. Die erste Faustregel ist die sogenannte Repräsentativitätsheuristik. Sie besagt, dass Menschen ihre Beobachtungen mit mentalen Modellen abgleichen. Je mehr eine Beobachtung einem solchen Modell ähnelt, desto eher wird sie damit gleichgesetzt. Von 2 Basketballspielern halten wir denjenigen für besser, der unserer Vorstellung eines guten Basketballers eher entspricht. Dieser Mechanismus führt nicht zwangsläufig in die Irre, kann aber systematische Fehleinschätzungen zur Folge haben. Ein Beispiel hierfür ist Jeremy Lin, einer der besten Basketballspieler der US-amerikanischen Profiliga NBA. Weil der US-Amerikaner taiwanesischer Herkunft nicht dem geläufigen Bild eines erfolgreichen Basketballspielers entsprach, wurden seine Leistungen oft falsch eingeschätzt. Auch unsere Einschätzung des Zufalls wird durch die Repräsentativitätsheuristik verzerrt. Im Rahmen einer Studie befragten Kahneman und Tversky Versuchspersonen zum folgenden Sachverhalt. In Jerusalem leben 82 Familien mit jeweils 6 Kindern. Welche Geburtenreihenfolge ist wahrscheinlicher? Junge, 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 Mädchen, Mädchen, Mädchen oder Mädchen, Junge, Junge, Mädchen, Junge, Mädchen? Die meisten Probanden hielten die zweite Reihenfolge für wahrscheinlicher, da sie ihrer Vorstellung von Zufall eher entsprach. Tatsächlich sind beide Verteilungen gleich wahrscheinlich. Ein weiteres Beispiel für die Fehleinschätzung des Zufalls sind Geburtstage. Oft sind wir überrascht, wenn zwei Menschen in einem Team am selben Tag Geburtstag haben. Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit dieser Konstellation in einer 23-köpfigen Gruppe bei über 50%. Blink Nummer 7. Die Verfügbarkeit von Eindrücken beeinflusst unsere Entscheidungen. Wenn wir an einem Autounfall vorbeifahren, reduzieren wir auf kurz oder lang unsere Geschwindigkeit, fahren vorsichtiger und aufmerksamer. Selbst wenn wir im Radio von einem Unfall hören, nehmen wir den Fuß vom Gas. Die Gefahren im Straßenverkehr waren uns bereits vor dem Unfall bewusst. Neue Informationen haben wir durch unsere Beobachtung oder den Radiobericht also nicht hinzugewonnen. Es ist vielmehr der frische Eindruck, der in unserer Vorstellung die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls erhöht. Je unmittelbarer und lebhafter dieser Eindruck ist, desto stärker wirkt er sich auf unser Einschätzungsvermögen aus. Kahneman und Tversky nannten diesen Effekt Verfügbarkeitsheuristik. Sie zeigten, dass nicht nur die Unmittelbarkeit des Eindrucks entscheidend ist, sondern auch, wie gut wir eine Vorstellung aus unserem Gedächtnis abrufen können. Um das zu beweisen, führten die beiden Psychologen eine Befragung durch, bei der sie Testpersonen um folgende Einschätzung baten. Gibt es in der englischen Sprache mehr Wörter, die mit K beginnen oder ein K an dritter Stelle haben? Die meisten Probanden waren der Meinung, es gäbe etwa doppelt so viele Wörter, die mit K beginnen. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Doppelt so viele Wörter haben ein K an dritter Stelle. Kahneman und Tversky schlussfolgerten, dass eine schnellere Abrufbarkeit zu dieser systematischen Fehleinschätzung geführt hatten. Wörter, die mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben beginnen, sind in unserem mentalen Lexikon einfacher verfügbar als solche mit einem Buchstaben in der Wortmitte. Ein weiteres Beispiel für diese Art von Fehleinschätzung ist das Experiment, das wir bereits im ersten Blink kennengelernt haben. Obwohl die ersten beiden Ziffern einer Telefonnummer keinen inhaltlichen Zusammenhang mit der Anzahl afrikanischer UN-Mitgliedstaaten aufweisen, wirkte sich das bloße Abrufen der Zahlen auf die Antwort der Probanden aus. Kahneman und Tversky nannten dieses Phänomen Ankerheuristik. Die beiden Psychologen bewiesen, dass unser vielbeschworenes Bauchgefühl einfachen Faustregeln folgt. Daher sollten wir uns im Zweifelsfall nicht darauf verlassen. Blink Nummer 8. Unsere Vorstellung von Wahrscheinlichkeiten kann fatale Fehleinschätzungen zur Folge haben. Viele meinen, das Wetter in den Gliedmaßen zu spüren. Besonders Arthritis-Geplagte klagen über intensivere Schmerzen bei schlechtem Wetter. Viele Ärzte gehen ebenfalls von einem Zusammenhang aus und raten ihren Patienten zu einem Umzug in wärmere Gegenden. Eine statistische Untersuchung zeigte jedoch, dass das Wetter keinerlei Einfluss auf Schmerzen hat. Über einen längeren Zeitraum dokumentierten Arthritis-Patienten täglich ihr Schmerzniveau. Ihre Aufzeichnungen wurden anschließend mit den Wetterdaten verglichen. Ein statistischer Zusammenhang war nicht zu erkennen. Offenbar hatten zufällige Überschneidungen von erhöhtem Schmerzempfinden und schlechtem Wetter ausgereicht, um einen Zusammenhang nahezulegen. Kahneman und Tversky schlossen daraus, dass statistische Methoden in der Medizin mitunter zielführender sind als ärztliche Einschätzungen. Diese Annahme bestätigte sich in einer weiteren Untersuchung zur Einschätzung von Magengeschwüren. Eine Forschergruppe entwickelte ein statistisches Modell, das Magengeschwüre beurteilte. Das Modell berücksichtigte Kriterien wie Größe und Form des Geschwürs, die auch ärztlichen Diagnosen zugrunde liegen. Ärzte sollten 96 verschiedene Röntgenaufnahmen von Magengeschwüren auf einer Skala von definitiv gutartig bis definitiv bösartig beurteilen. Gleichzeitig wertete das statistische Modell die Aufnahmen aus. Das erschreckende Ergebnis: Die Analyse des Algorithmus war treffsicherer als die Beurteilung des besten Arztes. Und das, obwohl die Informationen, die dem statistischen Modell zur Verfügung standen, von den Ärzten selbst stammten. Offenbar nutzten die Ärzte ihr eigenes Wissen selektiv, was ihre Einschätzungen verzerrte. Eine weitere Befragung ergab, dass 80% der Ärzte glaubten, statistische Normalverteilungen treffen nicht auf ihre Patienten zu. Deshalb verließen sie sich lieber auf ihre Expertise und ihr Bauchgefühl. Diese erschreckenden Befunde veranlassten Kahnemann und Tversky dazu, das gängige Menschenbild von Grund auf in Frage zu stellen. Ihr wichtigster Beitrag zur Psychologie gilt der Dekonstruktion des rationalen Menschen. Blink Nummer 9: Menschen handeln irrational. Die damals weit verbreitete Erwartungs-Nutzen-Theorie stellte den Menschen als rationalen Nutzenmaximierer dar. Dieser Theorie setzen Kahnemann und Tversky ihre neue Erwartungstheorie entgegen, die auf drei zentralen Thesen gründet. Ob etwas positiv oder negativ bewertet wird, so die erste These, hängt von der relativen Veränderung zum Status quo ab. Die Erwartungs-Nutzen-Theorie ging von einem direkten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen und gefühlten Lebensqualität aus. Lebensqualität wurde in der Regel nach finanziellen Kriterien beurteilt. Dagegen argumentierten Kahnemann und Tversky, dass nicht die Lebensqualität an sich die subjektive Wahrnehmung der eigenen Situation bestimmt, sondern die Veränderung im Verhältnis zum vorherigen Zustand. Wer heute 5.000 Euro zur Verfügung hat, gestern aber nur 1.000 Euro besaß, empfindet das sicher als großen Zugewinn. Hatte die Person gestern noch 10.000 Euro auf dem Konto, so fällt die Beurteilung der neuen Situation schlechter aus, obwohl sie in beiden Situationen gleich viel besitzt. Die zweite These besagt, dass Risiken unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, ob es um Gewinne oder Verluste geht. Bei Verlusten sind Menschen deutlich risikofreudiger als bei Gewinnen. Haben Sie die Wahl zwischen einer 50%igen Chance auf 1.000 Euro Gewinn und einem sicheren Gewinn von 500 Euro, entscheiden sich die meisten für die Sicherheit. Können Sie zwischen einem 50%igen Risiko von 1.000 Euro Verlust und einem sicheren Verlust von 500 Euro wählen, geht die Mehrheit das Risiko ein. Um Verluste zu verhindern, nehmen wir also größere Risiken in Kauf als für mögliche Gewinne. Dieses Verhalten lässt sich evolutionär erklären. Wer für die Sicherung der eigenen Existenz Risiken eingeht, weitere Risiken aber weitestgehend vermeidet, hat statistisch gesehen einen Vorteil gegenüber waghalsigen Artgenossen. Drittens neigen Menschen dazu, kleine Wahrscheinlichkeiten zu überschätzen und zahlen daher unverhältnismäßig viel für Gewissheit. Je geringer die Wahrscheinlichkeit, umso drastischer wird sie überschätzt. So erklärt sich, warum Menschen häufig Versicherungen über kleine Summen abschließen. Eine vernünftigere Entscheidung wäre, gelegentlich einen unversicherten Verlust in Kauf zu nehmen, statt viele kleine Prämien an die Versicherung zu zahlen. Blink Nummer 10: Durch Framing lassen sich Menschen gezielt beeinflussen. Bei der Einschätzung unserer Situation fragen wir uns nicht nur, wie es vorher war. Wir vergleichen uns auch mit anderen Menschen. Erhält ein Arbeitnehmer am Jahresende als einziger eine Prämie von 500 Euro, wird er sich freuen. Bekommt er 1.000 Euro, während andere Kollegen mit 2.000 Euro belohnt werden, wird er enttäuscht sein. Die Rahmung einer Situation bzw. deren Kontextualisierung wird als Framing bezeichnet. Kahnemann und Tversky waren die ersten, die die Bedeutung des Framing für die Entscheidungstheorie erkannten. Sie zeigten auch, wie durch bewusstes Framing Entscheidungen gezielt beeinflusst werden können. In einem Experiment ließen sie Probanden auf folgendes Szenario reagieren. 600 US-Amerikaner haben sich mit einer Krankheit infiziert. Das Gesundheitsamt entwickelt zwei Strategien, um diese einzudämmen. Bei Strategie A würden mit Sicherheit 200 Personen überleben. Bei Strategie B bestünde eine Wahrscheinlichkeit von 33%, dass alle Infizierten überleben, und eine Wahrscheinlichkeit von 67%, dass niemand überlebt. Die überwältigende Mehrheit der Probanden entschied sich für Strategie A. Für eine zweite Versuchsgruppe formulierten die beiden Psychologen die Strategien geringfügig um. Diesmal sah Strategie A den sicheren Tod von 400 Menschen vor. Strategie B würde zu 33% alle Menschen retten, während zu 67% alle Menschen sterben würden. In der zweiten Gruppe stimmte eine große Mehrheit für Strategie B. Beide Szenarien sind identisch. Allein die unterschiedliche Darstellung der jeweiligen Resultate als Gewinn, 200 Menschen werden gerettet, oder Verlust, 400 Menschen sterben, beeinflusste die Entscheidung der Probanden. Von rationalem Abwägen war keine Spur. Dieses Prinzip machen sich die Politik und Werbeindustrie zunutze, um Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Nur wer sich dieser Strategien bewusst ist, kann sich vor Manipulationen schützen. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass Menschen selten statistisch denken und oft irrational handeln. Das klassische Menschenbild des Homo economicus ist als Erklärungsgrundlage für menschliches Verhalten ungeeignet. Unsere Entscheidungen werden stattdessen von einer Reihe von Faustregeln bestimmt. Wenn wir sie verstehen, können wir systematische Fehlentscheidungen erkennen und im besten Fall vermeiden. Das Wissen um diese Faustregeln macht uns zudem weniger anfällig für Manipulationen. Was du konkret umsetzen kannst. Der erste Gedanke ist nicht immer der beste. Versuche herauszufinden, warum du dich auf Anhieb für eine Sache begeisterst oder sie ablehnst. Vielleicht bringt eine andere Perspektive neue Sichtweisen. Das waren unsere Blinks zu Aus der Welt, Grenzen der Entscheidung oder eine Freundschaft, die unsere Welt verändert hat, von Michael Lewis. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.